Heute Abend ist das Thema Glaube ist fassbar. Glaube ist fassbar. Wir lesen manchmal oder hören manchmal, Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber ich möchte heute Abend genau das Gegenteil beweisen und den Beweis antreten, dass der Glaube fassbar ist. So wie Unglaube fassbar ist, so wie du fassbar bist, so wie dieses Pult hier fassbar ist, genauso ist auch der Glaube fassbar. Da lese ich zuerst einmal eine Bibelstelle aus Matthäus Kapitel 19, eine ganz merkwürdige Bibelstelle. Die wollen wir mal anschauen. Denn Jesus hat immer wieder gesagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also es muss etwas geben, das noch hinter den Ohren ist, hinter den Augen ist. So, dass man das nicht kapiert oder eine Blockade oder eine Decke oder was es auch sein mag. Aber lasst uns die Schriftstelle lesen, in 5. Buch Mose ist eigentlich was, wo ich ausgehen wollte, aber das lasse ich euch als Hausaufgabe, 5. Mose 11, 16 bis 18. Da hat Gott gesagt, schärfe deinen Kindern das Gesetz ein, präge es ein und lerne das Wort Gottes und so weiter, mit dem Wort Gottes leben und das Wort Gottes soll ein Stück von dir werden. Das ist genau das, was wir mit dem Proklamieren machen. Schärfe das Wort Gottes dir ein, Worte Gottes. Wir wollen die einschärfen uns und einprägen. Heute Abend Matthäus 19, Vers 11 und die folgenden Verse. Hier von der freiwilligen Ehelosigkeit ist eigentlich die Überschrift hier bei mir so, aber das ist nicht die Ehe. Jesus sagte, nicht alle können dieses Wort erfassen von der Ehelosigkeit. Also ledig bleiben, von wegen. Der Wille Gottes ist nicht ledig bleiben. Aber Jesus sagt es hier von der Ehelosigkeit. Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. So gilt es nicht nur für die Ehelosigkeit, so gilt es über den Zehnten, so gilt es über das Abendmahl, so gilt es über Fußwaschung, so gilt es über die Taufe, so gilt es über alle Sündenvergebung oder dass ich vergebe überhaupt. Nicht allen ist es gegeben, nicht alle können das Wort fassen, sondern nur denen, denen es gegeben ist. Also ganz arg wichtig. Auch Gemeinde, wozu soll ich in die Kirche gehen? Warum soll ich beten? Wozu soll ich Bibel lesen? Du wirst es nicht verstehen, es sei denn, es ist dir gegeben. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig und manche sind von den Menschen dazu gemacht. Und manche haben sich selbst dazu gemacht, zu der Ehelosigkeit, Zölibat, würden wir vielleicht hier so sagen. Aber ich will nicht auf das Zölibat eingehen, wir wollen heiraten. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. So, und ich bin für die Ehe, so nicht, dass jemand jetzt denkt, jetzt was predigt er. Manche sind es um des Himmelreichs willen, also zur Ehelosigkeit gemacht. Und dann wiederum die Aussage, die Jesus sagt, wer es erfassen kann, der fasse es. Matthäus 19. Wer das erfassen kann, der fasse. Glaube ist fassbar. Das ist mein Thema heute. Lass uns noch beten, dass Gott uns segnet. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort aufschließen willst. Und wir wollen das Wort fassen. Wir wollen das Wort erfassen. Wir wollen das Wort begreifen. Wir wollen das Wort verstehen heute Abend. Herr, du möchtest unsere Augen öffnen, unsere Ohren öffnen, unser Verstand öffnen. Ja, du möchtest unseren Geist erschließen, so dass wir es fassen können, Herr. Dass wir den Glauben fassen können. Wir sind so vom Zweifel und Unglauben geprägt und geformt und programmiert, so dass wir immer von vornherein immer alles in Frage stellen. Aber hilf, dass wir statt Fragezeichen Ausrufezeichen heute Abend in unserem Leben haben. Danke, Herr, für deinen Heiligen Geist für diese Stunde. Amen. Dieses Ich hab's begriffen, ich hab's erfasst, ich begreife es oder ich begreife nicht. Hast du schon sowas gesagt? Ich verstehe nicht, wovon sprechen die da? Also dieses Ich habe ja gesagt, ich ist ein Wort für Gott. Ich bin, das ist der Name Gottes. Also wenn du sagst, ich hab's, dann hat Gott in dir begriffen. Ja, so ist es. Oder ich begreife es nicht, dann begreift der Gott in dir nicht. Das sind irgendwelche Blockaden zwischen dir und Gott, dass dieser Herr, das Reich Gottes, der inwendig in uns ist, nicht fasst und nicht begreifen kann. Ich verstehe, oder du kannst sagen, ich verstehe es nicht. Also wem es gegeben ist, der fasst es, und wem es nicht gegeben ist, der fasst es nicht. Manche haben sich selbst dazu verstümmelt. Zur Ehelosigkeit, was hier die Rede ist. Aber es gibt auch zum Unglauben. Manche, ja, stell dir mal vor, jetzt wird ein Kranker geheilt, der jetzt Rente bekommt. Dann müsste die Rente rückgängig machen. Und dann müsste jetzt arbeiten gehen. Er müsste sich umstellen und umdenken. Da würde vieles anders aussehen. So, und deshalb sagen manche, nein, ich möchte lieber von der Hilfe anderer Leute abhängig sein. Oder MS-Leute. MS-Leute haben ein ganz großes Problem. MS ist heilbar. von Gott her heilbar. Man muss den Leuten nur ihr Mitleid wegnehmen und dass die einfach, dass man sie nicht immer unterstützt und sagt, so, jetzt gehst du, jetzt machst du gewisse Tritte, jetzt gehst vorwärts, stehst auf im Namen Jesu, nimm dein Bett und gehe heim. Das ist, wie MS-Leute geheilt werden können, indem man ihnen keine Gnade zeigt, sondern sagt, du stellst dich auf deine Füße. Christus in uns ist zu allem fähig. Ich hab's oder ich hab's nicht. Nach Hebräer 11, Glaube ist eine Gewissheit. Glaube ist eine Gewissheit. Und Glaube sagt immer das, was Gott sagt, nicht was dein Gefühl sagt, nicht was die Menschen sagen, nicht auch nicht was der Pastor sagt, sondern Glaube ist das nachzusprechen, was Gott sagt. Was ist Sündenbekennen? Sündenbekennen ist nicht, ich habe gestohlen, ich habe gelogen, ich habe das und ich habe jenes getan. Das ist nicht Sündenbekennen. Sündenbekennen heißt, das über die Sünde zu sagen, was Gott über die Sünde sagt. Das ist Sündenbekennen. Sünde ist der Leute verderben. Fertig. Das ist Sündenbekennen. Sünde beim Namen nennen. Was ist die Sünde? Tod, Mangel, Armut und so weiter. Und genauso jetzt Glaubenbekennen. Glaubenbekennen ist das, über die Dinge des Lebens zu sagen, was Gott sagt. Glaube ist etwas Erfahrbares. Glaube ist etwas Erfassbares. Glaube ist ergriffen sein. Paulus sagt nicht, dass ich's ergriffen hätte. Ich jage nach vom Ziel. Ich bin ergriffen von Gott. Paulus war im Unglauben, obwohl er sehr fromm und religiös war. Religiöse Leute, denen kann die Religion aus dem Hals raushängen oder aus den Ohren rauswachsen oder wie auch immer. Religiöse Menschen, die können noch so fromm reden. Viele religiöse Menschen haben wenig Glauben. Denn die haben oft ein falsches Bild von Gott. Die sagen nicht das, was Gott sagt, sondern die sagen das, was ihre Kirche, ihre Religion ihnen sagt. Das ist es, was sie unter Glauben verstehen. Glaube ist das nachzusagen, was Gott sagt. Paulus war ein religiöser Mensch durch und durch. Von Geburt an religiös, von der Erziehung an religiös, von der Entwicklung gesehen religiös und so weiter. Er war durch und durch religiös und doch im Unglauben. Und die Bibel sagt, und Gott hat die Zeit des Unglaubens nicht angerechnet. Seine Zeit, wo er Christus verfolgte. Er hat gedacht, er macht einen guten Dienst, wenn er Christus verfolgt und die Christen vernichtet und so weiter. Er war im Unglauben. Also was ist Glaube? Glaube ist für mich der siebte Sinn. Das ist Glaube. Glaube ist der siebte Sinn. Der sechste Sinn, wir haben ja fünf Sinne. Hören, sehen und so weiter. Und ihr wisst ja was, diese fünf natürlichen Sinne. Der sechste Sinn, weißt du, was der sechste Sinn ist? Unglaube. Unglaube ist der sechste Sinn. Und der siebte Sinn, nach meiner Erkenntnis von der Bibel, wir haben sieben Sinne, denke ich, dass es biblische Zahl ist, von fünf weiß ich nicht, von fünf habe ich noch nichts gelesen. So, aber der sechste Sinn Unglaube und der siebte Sinn ist Glaube. Denn bevor ich glauben kann, muss das, was in mir sich entwickelt hat, was ich sehe, was ich spüre, was ich höre, was ich rieche, was ich schmecke und so weiter, das muss alles durch den sechsten Sinn, durch dieses Sieb gehen. Nein, kann's nicht sein. Unmöglich. Geht nicht. Funktioniert nicht. Und dann, wenn es durch den sechsten Sinn durch ist und den siebten Sinn erreicht hat, dann sagen wir, aha, ich glaube. Darum rede ich auch. Sechste Sinn ist Unglaube, das haben alle Menschen. Siebte Sinn ist, was wir erreichen möchten, wo wir hin möchten. Da ist doch ein Mann in der Bibel, der Vater von diesem epileptischen Kind. Er sagt, ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hört ihr dieses Gebet? Ja, Herr, ich glaube, also vom Kopf, Verstand und so weiter, aber hilf meinem Unglauben, dass der Unglaube nicht dominiert. Wir können das auch in der Bibel weitersehen, Fleisch und Geist. Fleisch ist Unglaube, Geist ist Glaube. So, und lasst nicht Fleisch herrschen, den Unglauben herrschen, sondern lasst den Glauben, den Geist herrschen. Argumente. Also der Unglaube argumentiert immer gerne, diskutiert gerne und so weiter. Und Argumente ist Hilfe für den Unglauben. Sollte Gott gesagt haben. Steht das in der Bibel? Ist das für unsere Zeit? Und so viele Menschen sagen heutzutage zum Beispiel, die Wunder, die haben aufgehört. Ich glaube nicht, dass die Wunder aufgehört. Die fangen erst an. Die fangen erst an. Denn die Herrlichkeit des letzten Hauses soll größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses war. So, ich glaube noch großartige Dinge, dass das, was jetzt noch kommt in den nächsten Tagen, Wochen, Monate, Jahre, dass das alles in den Schatten stellt, was bisher überhaupt in der Bibel geschrieben worden ist. Dass wir in den Schatten stimmen. Denn in der Bibel heißt es immer, was noch nie seit Menschengedenken gewesen ist. Solche Dinge werden passieren im Negativen, aber auch gleichzeitig also von den Gerichten, seitdem es Menschen war oder seitdem es Menschen gibt, immer wieder dieser Spruch. So auch im Positiven, da werden Dinge passieren, wo es noch nicht gewesen ist und noch nie gab. Es gehörte, kann eine Hilfe sein, das, was wir hören, kann eine Hilfe sein, kann aber auch ein Verhängnis für uns werden. Besser, wir hören nichts. Der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus der Predigt, des Wortes Gottes und so weiter. Deshalb ist es wichtig, was hören wir? Wer predigt uns? Wer flößt uns ins Ohr? Wer ist unser Soufflöse? Oder wer beeinflusst uns? Glaube ist, also das ist innere Hören. Was höre ich zwischen den Worten? Was höre ich zwischen den Zeilen? Oder sehe ich zwischen den Zeilen? Oder lese zwischen den Zeilen? Was nehme ich dazwischen wahr? Nicht, was du hörst mit den Ohren, sondern was du dazwischen hörst. Ich höre raus, der hasst mich, der mag mich nicht, der kann mich nicht ausstehen. Oder ich höre raus, du, der mag mich. Du kannst aus den ein und denselben Worten Liebe und Hass unter Umständen raushören. Aus denselben Worten. Das hängt also, wie unser Ohr programmiert ist. Glaube ist Sehen mit dem inneren Auge. Das ist Glaube. Sehen mit dem inneren Auge. Selig sind, sagt Jesus, die nicht sehen und doch glauben. Also hier manche, habe ich gelesen, manche sind von Geburt unfähig. Die sind in einem atheistischen Haus geboren, als Beispiel. Es ist eine Gnade, in einem christlichen Haus geboren zu sein. Denn von Haus aus bist du schon programmiert. Lass uns die Hände falten, breit aus die Flügel, beide beten, das Vater unser, 10 Gebote und so weiter. Die Bibel wird rundum gelesen. Es ist ein Segen. Aber manche haben das nicht. Und manche, die es nicht haben, sind oft viel, viel weiter als die, die es von Haus aus haben. Glaube ist also das Sehen mit dem inneren Auge. Nicht, was äußerlich ist, was man vor Augen sieht. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Der Herr sieht aber das Herz. Eigentlich Glaube ist mit dem Herzen schauen. Mit dem Herzen hören, mit dem Herzen verstehen, mit dem Herzen begreifen, mit dem Herzen ergründen, mit dem Herzen. So du mit deinem Herzen glaubst und deinem Munde bekennst. Also es ist so wichtig, dass etwas in meinem Herzen passiert, in meinem Herzen etwas geschieht. Und dann ist es sehr wichtig, proklamieren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig glaubt. Macht Christus und so weiter. Und dann kannst du jetzt weitermachen. Deine Proklamation, ich habe dir genug Stoff gegeben, mach davon Gebrauch. Glaube ist eine Offenbarung. Und wir folgen dann dieser Offenbarung. Aha, Mann, das ist es. Plötzlich gehen einem die Augen auf. Wir sehen bei den Emmaus-Jüngern, Jesus, sogar Jesus, der Sohn Gottes, erzählt ihnen aus der Bibel, lehrt sie eine christliche Bibelstunde, neutestamentliche Bibelstunde, das war die erste neutestamentliche Bibelstunde, hält eine Bibelstunde und ihre Augen wurden gehalten. Und erst beim Brotbrechen, beim Abendmahl, werden ihre Augen geöffnet. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ihre Augen wurden geöffnet und plötzlich können sie Jesus sehen, erkennen Jesus. Abendmahl war das Letzte, was von Jesus gegeben wurde. Nicht, wenn wir über Jesus reden, gehen uns die Augen auf, sondern wenn wir anfangen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Da werden wir plötzlich gläubig. Wir sind nicht gläubig, wenn wir religiös sind. Wir sind nicht gläubig, wenn wir in der Bibel lesen. Wir sind nicht gläubig, wenn wir Psalmen singen. Wir sind nicht gläubig, wenn wir in die Kirche gehen. Wir sind nicht gläubig, wenn wir getauft sind. Wir sind erst gläubig, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Umgang mit Jesus haben. Er bricht das Brot. Wir sitzen mit Jesus am Tisch und fangen an, mit Jesus zu essen. Glaube ist eine Gabe Gottes. Er bricht etwas von sich und gibt es weiter. Eine Gabe Gottes. Er teilt sich mit dieses Selbstmitteilung Jesu. Das ist Glaube. Glaube ist für mich Gnade. Glaube ist für mich Gnade. Gnade kann man nicht lernen, Gnade kann man nicht studieren, Gnade kann man nicht kaufen. Du kannst alles in der Welt kaufen, aber Gnade ist nicht käuflich, nicht verkäuflich. Und Gnade geschieht immer persönlich. Weißt du, wenn wir jetzt hergehen würden und sagen, lasst uns Glauben lernen, so Glaubenskurs, ist alles richtig. Eigentlich das Wort Glaubenskurs ist falsch, Bibelkunde oder biblische Lehre oder Unterweisung in der Bibel. Glauben kann man nicht lernen, Glauben wird's gegeben. Entweder kannst du glauben oder kannst nicht glauben. Entweder kannst du sehen oder du kannst nicht sehen. Entweder kannst du hören oder du kannst nicht hören. Entweder verstehst du's oder du verstehst nicht. Aber um zu verstehen, müssen wir reif werden. Wir müssen gelernt haben, Bilder einzuordnen, Bilder irgendwo umzusetzen. Glaube sieht die Dinge Gottes. Glaube ist also erfassbar. Glaube sieht die Dinge Gottes. Der Unglaube sieht auch die Dinge Gottes, aber total verkehrt, seitenverkehrt. Der Unglaube sieht, was nicht ist, was nicht möglich ist. Er zeigt, wie den Israeliten damals, die Kundschafter. Er zeigt ihnen das wunderbare Land. Alles ist möglich, das kannst du alles haben. So ist, wie der Unglaube arbeitet. Land ist wunderbar, alles gesegnet, alles wie Überfluss. Milch und Honig fließt. Aber, und das ist Unglaube, aber dort gibt's Riesen. Und dann, was passiert? Der Glaube und der Unglaube. Du siehst also bei den Israeliten, wie der Glaube und Unglaube funktioniert. Da sehen sie die Riesen und da sehen sie, wir sind vorgekommen wie Heuschrecke, Grashüpfer. Und so ist es. Wenn der Unglaube sieht sich selbst immer wie ein Grashüpfer. Unmöglich, meine Probleme sind zu groß. Also es hat keinen Sinn, es hat keinen Wert, es lohnt sich nicht. Keiner kann mir helfen, ich bin hoffnungslos verloren. Bin mir ein Grashüpfer. Wie groß sind so Grashüpfer? Vielleicht so groß. Wenn es wirklich ein Ausgewachsener sein sollte und in Tschernobyl irgendwo gewesen ist, würde er vielleicht so groß werden. Aber wie gesagt, das ist sonst das allgemeine. Grashüpfer sind nicht groß. Und so sind wir vorgekommen wie Grashüpfer. Und dann kommt der Glaube. Zwei Leute können glauben, Josua und Kaleb. Und die sagen, wir werden die Riesen wie Brot verspeisen, fressen, Martin Luther. Wir werden wie Brot fressen. Du siehst also, was der Unglaube und was der Glaube sagt. Und wegen des Unglaubens konnten die Israeliten nicht in das gelobte Land, mussten 38 Jahre lang in der Wüste herumtippeln, weil sie nicht geglaubt haben. Weil sie die Probleme gesehen haben und nicht Gott gesehen haben. Und das Land nicht so gesehen hat, wie Gott das Land gesehen hat. Eine andere Sache. Glaube sieht und versteht die Zusammenhänge. Das ist, was der Glaube sieht. Der Glaube sieht und versteht, aha, dahinter, dass die Probleme sind notwendig da, denn es gibt keine Krankenheilung, wenn man nicht krank wird. Nur Kranke können geheilt werden, Gesunde können nicht geheilt werden, die können höchstens krank werden. Das ist also, was mit Gesunden passieren kann. Aber wir brauchen diese Probleme, die Zusammenhänge erblicken, erkennen, wieso und weshalb, was ist die Ursache und was ist die Wirkung und was sind die Ergebnisse und so weiter. Der Glaube kann die Dinge abwägen, analysieren, hat ein anderes Weltverständnis. Deshalb, wir haben in der Bibel, Herr, gib ihm sehende Augen. Das ist Glaube. Sehende Augen. Dass der Mann verzweifelt. Oh Gott, guck mal, das Finanzamt kommt. Die Bank kommt. Der will sein Geld haben. Und der will sein Geld haben. Und die wollen ihr Geld haben. Alle wollen ihr Geld haben. Ja, und plötzlich, die ziehen mich aus. Und die ziehen mich über den Tisch. Und dergleichen. Herr, was soll ich tun? Und dann sagt der Prophet, Herr, öffne diesem Burschen da die Augen. Und Gott muss uns die Augen öffnen, dass wir sehen, derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei denen sind. Und was, als dem die Augen geöffnet worden sind, weißt du, was der gute Mann sieht? Ein Berg voll feuriger Rosse. Das ist, was der Glaube sieht. Der Unglaube sieht nur Probleme. Unmöglich. Und dann die Bibel sagt uns, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, so spricht der Glaube. Und dann, also zeig ihm den Berg voll feuriger Rosse. Möchtest du auch so gepanzerten Berg sehen? Mit lauter, weißt du, was er gesehen hat? Er hat Maschinengewehre gesehen. Du hast gefunkt, hast gesprüht. Ein Berg voll feuriger Rosse. Das Halleluja. Wow. Jetzt, ich bin auf der Siegeslinie. Ein Berg voll feuriger Rosse. Das ist so, wie beurteilst du die Lage? Und davon hängt Sieg oder Niederlage in deinem Leben aus. Gesundheit oder Krankheit, Erfolg oder Misserfolg. Wie beurteilst du die Lage in deinem Leben? Siehst du den Berg voll feuriger Rosse oder siehst du nur Berge, die dich erdrücken? Steile Wände, die du nicht erklimmen kannst. Glaube gründet sich in dem, was ich mit meinem inneren Auge sehe. Und wenn wir nur eine Decke vor den Augen haben, wenn wir hier unfähig sind zum Sehen, wer das fassen kann, der fasse es. Wenn wir nicht fähig sind zu fassen, schon aus irgendwelchen Gründen, aus unserer Erziehung her, weißt du, zu Hause, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das hast du Jahr ein, Jahr ausgehört, in der Schule, im Kindergarten, in der Ehe, im Geschäft und überall. Musst dich nicht wundern, dass du sagst, also ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Und dann, du drehst dich nur im Kreis um dich selbst und verzweifelst. So, der Glaube, das, was das Herz sieht, so du mit dem Herzen glaubst. Und dann lesen wir die Bibelworte, wo es heißt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, nicht was dein Kopf sich wünscht, nicht was sich deine Ohren wünschen, was die Medien sagen, dass du brauchst oder nötig hättest. Und nicht was deine Augen sich wünschen, sondern was dein Herz sich wünscht. Das Herz sieht. Das Herz hat ganz andere Objekte im Visier, im Fokus. Das Herz hat andere Träume. Mit dem Herzen träumen. Nicht nur mit dem Kopf träumen und den Nerven träumen. Mit dem Herzen träumen. Herzensträume. Hast du schon solche gehabt? Heute Abend. Glaube gründet sich in Gott. Er ist der Vater, er ist der Boss, er ist der Starke, er ist der Chef, er hat alles unter Kontrolle, er ist der General, er ist der Führer, ihm folge ich. Und nicht den Argumenten und nicht den Herausforderungen. Wir müssen aufhören, immer nur Probleme sehen. Wir sollten unser Problem als Projekte sehen. Halleluja. Sieh deine Probleme als Projekte. Wieder eine Möglichkeit, wieder auf was draufzugehen, wieder aufs, hier aus dieser Baugrube was machen. Um zu Gott zu kommen, brauchen wir Glauben. Hebräer 11, brauchen wir Glauben. Aber nicht Kopfglauben. Wir Deutsche haben verkopften Glauben. Wir sind super intelligent. Wir könnten eigentlich die dritte Welt alle belehren. Jeder von uns, der hier in der Schule, 8-Klassen-Schule abgeschlossen hat, könnte als Entwicklungshelfer gehen. Ganz gewiss. Aber weißt du, wir kommen sogar selbst nicht mal mit unserer Entwicklung zurecht. Uns fehlt selbst die Entwicklung. Und wir stecken mittendrin. Wir wissen, es ist unser Kapital. Aber wir können dieses Kapital gar nicht richtig einsetzen und gebrauchen, weil uns so viele andere Voraussetzungen fehlen. Glaube hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern mit dem Herzen. Lass uns da dranbleiben. Glaube ist die Sprache des Jenseits, der anderen Welt. Im Himmel wird nicht Deutsch gesprochen, sondern im Himmel wird es mit dem Herzen gesprochen. Selig sind, die reines Herzen sind, reine Motive und so weiter. Die Sprache des Herzens zählt drüben. So, die Sprache des Herzens, nicht die Sprache deiner Mutter und deiner Familie und deines Volkes. Die Herzen des Herzens, sondern im Glauben mit Gott kommunizieren. Kannst du das dir vorstellen, wie das geht im Glauben? Ja, Herr, ich glaube, mir geschehe, wie du gesagt hast, Mutter Maria. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott ist unergründlich, unerforschlich und unaussprechlich. Also brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Also Gott kannst du nicht mit normalen Worten verstehen. Deshalb, du kannst Theologie studieren, du kannst die Bibel studieren, du kannst alles Wissen dieser Welt haben, das bläht dich nur auf. Oder hast Blähungen. Aber was du brauchst heute Abend ist Glauben. Und ein Senfkorn kann Berge versetzen. Ein Senfkorn von Gott, ein Senfkorn von der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben kann Berge versetzen. Glaube ist erfassbar. Du brauchst nur so viel Glauben, dass es um deinem Fingernagel geht. So viel Glauben. Mehr Glauben brauchst du nicht. Und hättest du Glauben wie ein Senfkorn, könntest du zu dem Berg sprechen. Hebe dich weg und verschwinde aus meinem Leben. Verschwinde, so wie uns gesagt hast hier mit deinem Berg, den finanziellen Problembergen. Verschwinde. Es ist nicht aber interessanterweise, ich habe nachgelesen, im Meer versinken steht gar nicht. Sondern der Berg soll von seiner Stelle verschwinden. Der steht mir im Weg, der blockiert mich. Meine Blockaden müssen verschwinden. Und das ist so wichtig, dass du deine Blockaden aus deinem Leben beseitigst und sagst, danke Herr, ich habe jetzt den Überblick, ich schaue durch den Berg hindurch. Radar, kein Problem. Andere Augen, andere technische Möglichkeiten. Gott mit dem Glauben begegnen, mit dem Glauben erfassen, mit dem Glauben ergründen. Ja, bist groß. Und plötzlich, während du die Größe Gottes anschaust, anfängst darüber nachzudenken, zu meditieren, wird Gott größer und größer. Glaube redet, wie Gott redet. Das ist, was der Glaube macht. Anfangen so zu reden, wie Gott redet. Glaube sieht die Dinge, wie Gott die Dinge sieht. Das ist der Glaube. Und du solltest aufhören, deine Probleme mit deinen Augen zu betrachten. Deine Situation mit deinen Augen zu betrachten. Du solltest aufhören, deine Krankheit mit deinen Gefühlen zu betrachten und so, Und du solltest aufhören, da einfach nur die Probleme zu sehen. Du solltest die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Die Riesen wie Brot fressen. Ich schaue nicht darauf. Ich achte nicht darauf. Und wir müssen lernen, und das ist, was die Bibel sagt, wir sollten lernen, diese Welt zu verachten. Ganz arg wichtig im Glauben. Du musst lernen, diese Welt, was ist diese Welt? Das ist das Sichtbare, das Fühlbare, das Wahrnehmbare. Ich habe in diesen nächsten Tagen, arbeite ich in dieser Richtung, die Herrlichkeit Gottes. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann nimmst du die Dinge ganz anders wahr. Dann sind Schmerzen keine Schmerzen mehr für dich. Du fühlst sie nicht. Wenn jemand Morphium nimmt, dann fühlt er die Schmerzen nicht mehr. Das ist nur Morphium. Das ist nur ein bisschen irgendein Mittel von irgendwoher. Und genauso, wenn du aus der anderen Welt die Dinge, die du nimmst, hat die gleiche Wirkung. Der Glaube hat die gleiche Wirkung wie Morphium, wie Baldrian oder wie LSD. Deshalb hat Marx schon recht. Religion ist Opium. fürs Volk. Da hat er schon recht. Also der hat schon, hat nicht gelogen. Weißt du, aber das, die Medizin verwendet Opium. Warum darf die Medizin Opium verwenden? Warum darf ich im Glauben kein Opium verwenden? Warum darf ich nicht mit Gott im Umgang mit dem Heiligen Geist, in der Gemeinschaft mit Gott, in meiner Freude am Gott, da steuern sich auch bei mir die Hormone durch den Körper. Und alles, nee, es ist ja nur reine Hormonsache alles. Das ganze Leben, deine ganzen Empfindungen, deine ganzen Eindrücke sind nichts anderes wie Hormonsachen. Herr, Halleluja. Weißt du, da streckst du dich aus vor dem Herrn und dann fließen die Hormone des Himmels in dein Leben hinein. Die Herrlichkeit Gottes sind diese himmlischen Hormone. Glaube sagt, was Gott sagt. Glaube sagt über das Leben, was Gott über das Leben sagt. Es ist wunderbar, herrlich. Das Leben hat Zukunft. Ich bin voller Hoffnung. Das ist, was Gott über das Leben sagt. Und er ermutigt uns. Lebe weiter. Lebe glücklich. Genieße das Leben. Ziehe deine Straße fröhlich weiter. Wenn wir erlöst sind, sollten wir nicht traurig unsere Straße ziehen, sondern fröhlich, Vollgas, einfach aufs Ziel zusteuern. Der Glaube redet in der Sprache Gottes. Und alles wunderbar gemacht, alles herrlich gemacht. Der Glaube spricht positiv und optimistisch und zuversichtlich. Das, so spricht der Glaube. Der Glaube, den Glauben kannst du nicht sehen. Das ist leider. Ich würde gerne mal den Kopf aufmachen und euch den Glauben zeigen, wie der aussieht. Aber er ist unsichtbar. Also meine Schädeldecke. Das geht nicht. Glaube ist ein Zustand. Glaube ist, das einfach ist. Das ist ein Zustand, das ist ein Sein, das ist Glaube. Aber genauso Unglaube. Glaube ich nicht, geht nicht, funktioniert nicht, will nicht und so weiter. Das ist Unglaube. Auch der Unglaube ist sichtbar. Schau Atheismus an, Gottlosigkeit. Schau Russland an, schau China an, schau Albanien an. Das erste atheistische Land dieser Welt, oder war mal, das ist ein Ruin, Trümmerhaufen, das ist ein voller Bunker. Es ist ein Ist-Zustand. Glaube ist das Gesetz des Geistes. Nicht die Leistung des Geistes, sondern ein Produkt des Geistes. Das ist Glaube. Ein Geschenk des Himmels. Hier habe ich gelesen, das gilt das nicht nur für die Ehe. Ehe ist natürlich das Größte. Es ist auch etwas mit Beziehung zu tun, mit Heiraten, mit Partnerschaft. Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Heute Abend den Gläubigen ist es gegeben, diesen Bund Gottes zu erfassen, was es bedeutet, wenn ich mich mit Gott verbinde, mit Gott Gemeinschaft habe. Ein Mensch, und jetzt hör mir gut zu, ein Mensch kann Gott nicht schauen. Glaubst du das? Ich habe jetzt die ganze Zeit über Gott schauen, Gott reden, Gott verstehen gesprochen, aber ein Mensch kann Gott nicht schauen. Die Bibel sagt, in dem Augenblick, wenn der Mensch Gott schaut, 2. Thessalonicher 3, Vers 2, wenn ein Mensch Gott schaut, wird er sterben. Okay, ist immer klar? Einen Atompilz, die brennen die Augen, die Pupillen aus, wenn du einen Atompilz schaust aus der Nähe. So, Gott kann man nicht schauen. Und schau die Sonne, wenn du zu lange in der Sonne schaust, brennen dir die Augen aus. Du kannst die Sonne nicht schauen, du kannst Gott nicht schauen und so weiter. Weißt du, was da passiert? Und ich finde es ganz toll. Ein Mensch, wenn er Gott schaut, stirbt er. Dann, wenn du Gott geschaut hast, hörst du auf, Mensch zu sein. Bist du göttlich. Siehst du die Dinge mit ganz anderen Augen. Hat dein Menschsein aufgehört? Petrus, ist eine interessante Geschichte, verleugnet seinen Herrn. Er hat nicht seinen Herrn verleugnet. Er hat seinen Herrn vielleicht verleugnet. Aber hör mal zu, was Petrus sagt. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er kannte Jesus nach dem Fleisch nicht mehr. Er kannte einen anderen Jesus. Und er hat sich sogar sich selbst verflucht. Paulus, was macht er? Verfluchte nicht sich selbst. Ich, elender Mensch, wer wird mich vom Fluch des Todes erlösen? Und dann Römer 8. Es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Du siehst also dieses Verfluchen, sich verwünschen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne den Juden Jesus nicht mehr. Ich kenne jetzt den Verherrlichten, den Auferstandenen, den glorreichen Jesus. Den kenne ich und dem folge ich. Deshalb, wir müssen blind werden, damit wir sehend werden. Saul von Tarsus wurde blind als Mensch, damit er sehend wurde. Saul von Tarsus wurde blind und dann fing er es richtig zu beten, als wenn der Kerl noch nie gebetet hätte. Da hat er viele Gebete auf Lager. Der Tag und Nacht gebetet wahrscheinlich als Pharisäer. Aber dann plötzlich der Herr erscheint ihm und er fängt an zu beten. Und das Kennzeichen für Ananias, siehe, er betet. Siehe, er betet. Das war das Kennzeichen. Er wusste, ich bin hier richtig, der Mann betet. Der leiert nicht, der plappert nicht, der schwätzt nicht. Und nein, er betet jetzt. Und der leiert nicht religiöse Gebete runter, sondern er spricht jetzt mit dem Herzen. Weil er blind war. er nimmt die Welt Gottes ganz anders wahr. Deshalb Blindheit in diesem Sinne hier, Gott erlaubt, dass wir plötzlich, dass alles für uns zusammenbricht. Alle menschlichen Hoffnungen und dass nur noch der Herr unsere Hoffnung ist. Deshalb ein Mensch, wenn er Gott schaut, wird er sterben. Dann ist ihm die Welt vollkommen egal. Kümmert sich nicht mehr. Da kann die Welt von ihm aus untergehen. Da kann ihm alles genommen werden. Da kann er alles verlieren. Wenn er Gott geschaut hat, von Angesicht zu Angesicht, dann will er nur noch Gott. Da will er nur noch dorthin. Ich habe von Leuten Zeugnisse gehört, die tot waren im Jenseits und wieder zurück. Haben sie oft gesagt, warum habt ihr uns zurückgeholt? Warum hast du mich zurückgeholt? Da war so schön. Da war es so wunderbar. Warum muss ich wieder zurück? Gewiss, haben sie einen Auftrag gesehen, um die Lieben, die noch da sind, um ihnen zu dienen. Aber dort war es so schön. Wenn du einmal Gott geschaut hast, willst du nicht mehr auf diese Erde. Und deshalb ist es so verständlich für mich, Menschen, die Jesus erblickt haben, die konnten so schnell alles verlassen, Vater, Mutter, Schiff und alles und Geschäft. Sie konnten schnell folgen, weil sie etwas gesehen haben, was größer war. Und deshalb folgen sie der größeren Sache. Deshalb wird die Welt bedeutungslos. Saul von Tarsus hat Jesus gesehen und von heute auf morgen hat er umgeschwenkt. Vorher verfolgte er die Christengemeinde und jetzt baut er die Christengemeinde. Gott wohnt in einem Licht, wo den Menschen unzugänglich ist. Und wenn du dieses Licht erblickt hast, weißt du, wenn du einmal angenommen, du bist ein Buschmann, irgendwo im Busch, ein Wilder, und du hast bisher nur mit Pfeil und Bogen geschossen, und jetzt kommt irgendjemand aus Europa und gibt dir ein Maschinengewehr oder eine Pistole oder ein Gewehr in der Hand, und mit dem hast du einmal geschossen, dann wirst du nicht mehr wollen mit Pfeil und Bogen schießen. Und wenn du einmal Auto gefahren bist, als Buschmann, und kommst hier in die Zivilisation, du wirst nicht mehr wollen mit deinem Esel durch die Gegend klappern, sondern du wirst sagen, ich möchte Auto fahren oder ich möchte, was weiß ich, Flugzeug benutzen. Wenn du einmal das entdeckt hast, und wer einmal das Bessere entdeckt hat, der will nicht mehr was anderes. Und genauso ist es mit dem Glauben. Wer einmal entdeckt hat, wer einmal Gott geschaut hat, wer einmal Gott berührt hat, wer einmal die Kraft Gottes gespürt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Kraft Gottes ganz neu entdecken. Wenn ein Ungläubiger Gott sieht, 4. Mose 16, 29, der muss sterben. Wenn er Gott sieht, muss er sterben. Das weiß Moses. Er muss seinen Unglauben aufgeben, da kann ich mir zweifeln. Der muss sterben, der schreibt seinem Unglauben ab, der schreibt seinen Sinnen ab, der sagt, es ist mir egal, könnt mir alle gestohlen bleiben, könnt mir alles nehmen, könnt mit mir machen, was ihr wollt. Und deshalb auch die Märtyrer, weil sie Gott geschaut haben, deshalb sind sie mit Begeisterung in den Tod gegangen, ohne Menschenfurcht und ohne Furcht vor dem Tod. Singend sind die Märtyrer in die römischen Arenas gegangen und haben sich den wilden Tieren vorwerfen lassen, singend. Wer Gott einmal geschaut hat, der kann in seinem Zustand, wie er bisher war, nicht mehr weiter existieren. Der ist tot, der Welt gestorben. Wer einmal Gott geschaut hat, der kann nicht mehr in Sünde leben wie bisher. Der muss seine Existenz aufgeben. Der sagt, ich lebe jetzt aus einer anderen Quelle, wie wir gehört haben. Wir leben aus einer anderen Quelle. Wir trinken, wir schöpfen aus einem anderen Brunnen. Wir haben was anderes geschmeckt. Und das sättigt uns nicht mehr, das befriedigt uns nicht mehr, wenn wir Gott einmal geschaut haben. Und der muss den Unglauben verleugnen. Ihr könnt mir alle Atheisten gestohlen bleiben. Egal wie viele von euch aufmarschieren. Ich glaube und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Könnt mir alles nehmen. Hiob hat Gott geschaut. Hiob hat Gott geschaut. Und der Mensch, der Gott geschaut hat, der stirbt für diese Welt. Der stirbt für den Teufel. Der stirbt für die Mächte dieser Welt. Der stirbt für die Elemente. Tod hat nichts mehr zu sagen. Wasser und Meer und Erde und Feuer und nichts mehr hat irgendwelche Machtansprüche, weil er jetzt einer höheren Macht nachfolgt. Der ist der Welt gestorben. Er kann keine Minute mehr zweifeln, wenn er Gott gesehen hat. Saul von Tarsus, deshalb war er so ein fanatischer Kämpfer für das Evangelium, weil er Gott geschaut, weil er Jesus geschaut hat. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wer einmal die zukünftige Welt geschmeckt hat, den kannst nehmen, was du willst. Der kann hingehen, wo er will. Der wird immer etwas in sich spüren. Es gibt was Großes in dieser Welt. Wer einmal die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt hat, der kann kommen, was er will. Das kann ihm nicht genommen werden, wer einmal das geschmeckt hat, die zukünftige Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir etwas mit Gott erleben, dass wir den Glauben fassen. Gott hat es uns so angelegt, dass wir das können von Haus aus. So, es ist gegeben, uns ist gegeben als Menschen, uns ist die Decke weggenommen, wir haben diese Möglichkeit. Wer einmal Gott geschaut hat in irgendeiner Art und Weise, wer einmal Gottes Herrlichkeit gesehen hat, wer einmal gesehen hat, wie Gott einen Kranken geheilt hat, da kannst du reden und kannst sagen, es gibt keine Krankenheilung. Du warst dabei. Wenn Gott dich geheilt hat, dann kannst du Zeugnis geben, dann kannst du berichten. Wenn einer Gott geschaut hat, dann können Ärzte sagen, oder da können Mediziner sagen, da können Professoren sagen, da kann die ganze Welt gegen dich aufstehen. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube. So wichtig, dass wir Gottes Erfahrungen machen. Wenn Gott geschaut hat, dann stirbt für uns die Welt. Verblasst die Welt. Verdunstet die Welt. Löst sie sich auf. Wer Gott einmal begegnet ist, der hat Probleme mit dieser Welt. Amen. Wem einmal Gott begegnet ist, der hat Probleme mit dieser Welt. Und das verstehst du nicht heute Abend, aber ich lasse es dahin. Der wird nicht mehr für voll genommen. Der wird nicht mehr für voll genommen. Ich sage die Wahrheit, damit du weißt, auf was du dich einlässt, wenn du hier noch länger zur Nazareth-Kirche kommst. Wer einmal Gott begegnet ist, der hat Probleme mit dieser Welt. Der hat eine tiefe Sehnsucht nach was anderem. Der gibt sich mit anderen, der gibt sich nicht mit Wassersuppe mehr zufrieden. Der gibt sich nicht mehr mit billigem Evangelium zufrieden, so Larifari, Gottesdienste. Der sucht, ich habe was geschmeckt. Und jetzt habe ich Appetit. Appetit nach mehr. Appetit nach was Höherem. Appetit nach was Göttlichem. Appetit nach was Dings. Der ist nicht mehr zu sättigen. Und deshalb sind viele Christen hier in Berlin. Die wandern von Gemeinde zu Gemeinde. Die haben irgendwo, irgendwann, irgendwie mal was mit Gott erlebt. Und die wandern und pilgern von Gemeinde zu Gemeinde, die suchen da und die suchen da, bis sie irgendwo mal das finden, was Gott ihnen vorbereitet. In der Bibel, und wir verstehen Paulus, warum er so ein eifriger Missionar war, warum er so für Gott geeifert hat, warum er so für das Evangelium gedient hat. Er hat gesehen, was kein Auge gesehen hat, gehört, was kein Ohr gehört hat, geglaubt. Das ist in sein Herz gekommen, was kein Menschenherz je erfasst hat. Er hat Gott gesehen an seinem Thron. Und wenn du einmal am Thron Gottes gewesen bist und den Thron Gottes geschaut hast, weißt du, dann siehst du die Probleme nicht mehr als Probleme. Und Paulus wurde ständig verfolgt, ständig gehasst, ständig gemieden, ständig gesteinigt, Schiffbruch erlitten, Katastrophe nach Katastrophe. Er hat etwas gesehen und er kann es nicht mehr lassen. Die Jünger wurden ausgepeitscht, weil sie da so einen Kranken geheilt hatten an der Tempeltür. Die wurden ausgepeitscht. Man hat ihnen gedroht, redet nicht mehr im Namen Jesus. Und was geben die beiden, Johannes und Petrus, als Antwort? Wir können es nicht lassen. Wir haben Probleme mit der Welt. Wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht mehr lassen. Geschwister und Freunde, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen Gott geschaut haben. Wir müssen Jesus gesehen haben. Wir müssen dem Heiligen Geist begegnet sein. Und wenn das passiert ist, dann können wir es nicht mehr lassen. Glaubt ihr das? Dann haben wir Probleme mit dieser Welt und die Welt hat mit uns Probleme. Die können den Mund nicht mehr halten. Die können ihr Herz nicht mehr halten. Die können ihre Hände nicht mehr halten. Die können ihre Augen, die Augen funkeln und strahlen. Du bist voller Dynamit. Explodierst für den Himmel. Ja, das ist, wenn du Gott geschaut hast. Und ich lade dich ein. Begegne Gott. Hier, diese Stelle. Wem es gegeben ist, dem ist es gegeben. Es ist ein Vorrecht, Gottes Wort zu hören heute Abend. Wem einmal Gott begegnet ist, der sucht und fragt ständig nach der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Du hast eine Wahrheit erfahren und du weißt, da gibt's noch andere Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit hast, dann suchst noch mehr Wahrheit. Und du weißt, hinter dieser Wahrheit ist noch etwas. Was ist da? Hast du schon mal probiert, die Welt zu ergründen? Wo ist das Ende dieser Welt? Als Junge habe ich mal so ein Buch bekommen, wo ist das Ende der Welt? Und da waren die Sterne und nicht daran habe ich gefragt, was ist hinter den Sternen? Und wenn wir hinter den Sternen kommen, was ist noch hinter dem und dem und dem und dem und dem? Versuch mal zu ergründen. Unergründlich. Wenn du eine Wahrheit erfasst hast, wenn du etwas weißt, dann weißt du, dass du nichts weißt. Und dann fängst du an zu suchen, zu forschen, zu graben und bist hungrig. Du machst eine Entdeckung. Und Gott ist ein Abenteuer. Gott ist zum Entdecken da für dich und mich. Wer Gott sieht, der hört auf zu zweifeln. Der hört auf zu zweifeln. Zweifeln ist menschlich, ist die menschliche Art. Wer Gott einmal begegnet ist, der sucht nicht mehr. Der sagt, danke, ich hab's. Ich hab's entdeckt, ich hab's gefunden, ich hab's erlebt, ich hab's erfahren und so weiter. Er hat die Wahrheit gehört, hat das Licht gesehen. Auch wenn es nur ein kleiner Funke ist, dann weiß er, da gibt's noch mehr und er fängt an zu suchen. Und er gibt sich nicht mehr mit Theorien zufrieden. Wenn er einmal das Große, diesen Herrn erfasst hat, da können ihm Dogmen nicht mehr befriedigen. Mach das, tu das und geh dorthin. Nein, er sagt, ich will die Größe Gottes kennenlernen. Ich weiß, dass es noch was Größeres gibt. Als Thomas Jesus begegnete, wir haben ja dieses Etikett, das ist furchtbar, was die Menschen machen. Macht nie das, was die Menschen machen. Weißt du, da hat einer doch einmal gezweifelt. Hast du noch nie gezweifelt in deinem Leben? Und stell dir mal vor, du zweifelst und dann kommt jemand und sagt, Elli, die Zweiflerin. Lydia, die Zweiflerin. Oder Karl, der Zweifler. Du hast nur einmal im Leben gezweifelt, weil er etwas nicht verstanden hat und zu faul war oder zu feige war, eine Frage zu stellen. Herr, wie ist das? Und dann Etikett der Zweifler. Aber der Thomas, guck mal, der Thomas hätte Theologie studieren können. Der hätte auf die Bibelschule gehen können. Der wäre nie gläubig gewesen. Und weißt du, ihm ist etwas verloren gegangen. Der leibliche Bezug zum Herrn hat den Herrn nicht mehr berührt, den Herrn nicht mehr gespürt. Und wenn wir den leiblichen Bezug zum Herrn verlieren, fangen wir an zu zweifeln. Kommt der Zweifel. Dann fällt all das, was wir hatten, wieder zurück auf sechsten Sinn. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann kommt Jesus und sagt, Thomas, leg deinen Finger in meine Wunden. Und nur, das wirkt. Das wirkt. Den Finger in die Wunden Jesu legen. Und er wird von heute auf, von einer Sekunde auf die andere wird er gläubig. Und ich sag dir, Menschenleben verändert sich von einer Sekunde auf die andere, wenn Menschen Jesus berühren. Wenn Menschen Gott begegnen, verändert sich das Leben. Dann musst du nicht eine Therapie von 30 Jahren machen und Hühner die Eier ablesen oder sonst noch was machen, um frei zu werden. Von einem Moment zum anderen bist du frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Steht's in der Bibel oder steht's nicht? Wenn Jesus, hat Jesus gesagt, so, wir machen jetzt mal 9 Monate Therapie, du kommst mal zu uns in die Klinik. Und dann Psychotherapie und was weiß ich alles und wir meditieren und wir sammeln Hühner die Eier ab und wir machen das und das und das und das. Der Herr Jesus hat das nicht getan. Plötzlich, und der Herr sagt so, und bei Jesus passierte alles plötzlich. Wenn ein Mensch Jesus begegnet, dann sagt er, Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich eine Hütte bauen. Wenn ein Mensch Jesus begegnet, wenn ein Mensch Jesus sieht, Glaube kommt durch Sehen. Und zwar nicht sehen irgendetwas, die Probleme sehen, sondern wir müssen unser Haupt erheben, wir müssen Jesus sehen. Wenn wir Jesus sehen, da ist Krankheit keine Krankheit, Sorge keine Sorge, Angst keine Angst, Problem kein Problem. Und der Herr hat Probleme gehabt, der konnte seine Kirchensteuer nicht bezahlen. Herr, guck mal, die zahlen eine Kirchensteuer und die zahlen. Und was machst du? Und dann sagt der Herr, Petrus, nimm mal Angelhaken und wir gehen heute fischen. Den ersten Fisch, den du fängst, den nimmst nicht aus, sondern du langst ihm ins Maul. Und dann holst du so einen Groschen und bezahlst mit diesem Groschen da deine Kirchensteuer für dich und mich. Und was hat er gefangen? Ein Drachmen aus der Makkabäerzeit, eine Münze aus der Makkabäerzeit. So, und bezahlst dem Drachmen. Und die waren alle zufrieden. Die waren alle zufrieden. Beim Herrn Jesus, da sind so viele Menschen, die bei denen knurrt schon der Magen. Nur vorstellen, Probleme. Herr, du siehst die Masse, die vielen Menschen, die wollen alle essen. Und was sollen wir machen? Und wir haben nur so und so viel Rubel oder Dollar oder Euro in der Kasse. Und was ist das für so viele? Und dann sagt Jesus ganz einfach, gebt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, selbst wenn wir das bisschen Geld, was wir haben, und er nimmt 5 Brote und 2 Fische, was macht Jesus aus 5 Brote und 2 Fische? Jesus hat nicht auf die Probleme geschaut, sondern auf den reichen Vater im Himmel. Und Gott kann in Bruchteilen von Sekunden unheimlich viel machen. Und Gott ist ein Sekundengott. Amen. Ein Sekundengott. Gott ist ein Sekundengott. Gott braucht keine Ewigkeit. Für ihn gibt es keine Sekunden. Er hat gar keine Sekunde. Er weiß nicht, was eine Sekunde ist. Das haben wir entdeckt, Sekunde. Augenblick ist für ihn so, was er noch weiß. Aber Sekunde, er weiß nicht, was eine Sekunde ist. Das ist deine Erfindung. Stunden sind unsere Erfindungen. 3. Stunde, 4. Stunde, Hahnenschrei. Die Menschen haben das gemacht, die Zeit. Gott hat ganz andere Methoden. Da kann es manchmal eine ganze Ewigkeit dauern. Das kann auch eine Stunde sein, ein Tag, 1000 Jahre sogar. Kein Problem. So, berühre Jesus und das Ding ändert sich im Bruchteil von Sekunden. Unglaube kann Gott nicht sehen. Unglaube kann Gott nicht sehen, kann Gott auch nicht spüren. Du kannst jetzt einem Menschen, der noch im sechsten Sinn lebt, fünften Sinn kannst du auch vergessen, vierten Sinn kannst du auch vergessen und so weiter, aber der noch im sechsten Sinn lebt, du kannst ihm viel von Gott erzählen. Der weiß es nicht. Alle Sektenleute, Jehovas Zeugen oder so, all diese, die irgendwo in einem Kult verwickelt sind, die Leute sind alle im sechsten Sinn. Die wollen nichts anderes. Die haben kein anderes Interesse. Die wollen hier bleiben, wo sie sind. Die sind glücklich da drin. Und zwar, die gehen nach Verstand. Im sechsten Sinn geht's immer nur nach Ratio. Verstehe ich? Eins und eins ist zwei. Da geht's nach Gesetz. Da geht's immer nur nach Gesetz, nach Prinzipien, nach Strukturen, nach Methoden. Bei Gott geht's nicht nach Strukturen, bei Gott geht's nicht nach Prinzipien, bei Gott geht's nicht nach Methoden. Es begab sich. Es passiert. Es geschieht. Das Wort Gottes kam. Das Wort Gottes geschah. Die Hand des Herrn lag auf mir. Es passierte immer wieder. Wenn einer einmal Gott sieht, dann wird sein Horizont gesprengt. Wenn er einmal Gott gesehen hat, dass es wird ihm schwer fallen, gegen diesen Stecken auszuschlagen. Es wird ihm schwer fallen, gegen diesen Stecken auszuschlagen. Also was du einmal erlebt hast mit Gott, das ist wie ein Dorn, wie ein Stachel, wie ein Pfahl in deinem Fleisch. Kannst nicht raus. Du musst damit sterben. Du musst damit mit ins Grab nehmen. Das kannst nicht. Du kannst dieser Sache nicht ausweichen. Wer Gott sieht, der muss sich unwillkürlich verändern. Der sagt, also so kann ich nicht. So kann ich nicht. So kann ich nicht. Der schämt sich am Schluss sogar noch als Mensch zu sein. Herr, ich bitte vergib mir, dass ich noch so menschlich gedacht habe. Weißt du, wenn du Gott einmal gesehen hast, muss ich immer entschuldigen, dass du immer noch so menschlich gedacht hast. Dass du so feige warst, dass du so zimperlich warst und so weiter. Der Mensch, wenn er Gott geschaut hat, wenn er Gott einmal schaut, weißt du, was der Mensch spürt? Ich bin nackt. Das spürt er. Adam im Garten. Er spürt plötzlich in der Gegenwart Gottes, spürt er seine Nacktheit, seine Schwäche. Du spürst plötzlich, dass du nichts bist. Du bekommst ein ganz neues Selbstbewusstsein. Ja, ja. Auch das gehört. Ich bin nackt. Kann vor Gott nicht bestehen. Kann nicht existieren. Und plötzlich macht der Herr Feigenblätter für dich. Was? Das machst du. Felle. Gute Felle. Und er kleidet dich ein. Der Herr kleidet dich ein. Du musst dich selber vor Gott, deine Schande, deine Blöße nicht zudecken. Aber du siehst dich vor Gott nackt. Wenn du Gott siehst, und das ist, was Adam gesehen hat, was Eva gesehen hat. Plötzlich erkennen die sich selbst. Du kannst noch so viel studieren und du wirst dich selber nie erkennen können. Du brauchst ein Gegenüber und das ist Gott, dieses Gegenüber für dich. Wenn du einmal Gott geschaut hast, Jesus geschaut hast, dann bist du plötzlich ja vielleicht ein bisschen mit Komplexe beladen. Wer bin ich? Was bin ich? Und da ist es, wo der Mensch kommt und wo du anfängst menschlich zu denken, ja, das, dazu bin ich nicht berufen. Aber das ist auch deine Stunde deiner Berufung. Wenn du Gott schaust, ist das deine Stunde deiner Berufung. Oh, ich bin nichts. Bin unfähig. Aber dann sagt eine andere Stimme, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und plötzlich spürst du die Kraft Gottes in dir und bekommst ein ganz anderes Bewusstsein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, bekommst ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Zuerst einmal, wenn du Gott siehst, gehst in die Knie, liegst auf dem Boden, fällst wie tot zu Boden. Das war wie die Menschen, wie die Propheten des Alten Testamentes. Wenn sie Gott begegnet, sind sie fielen wie tot zu Boden. Die haben sich nicht mehr geregt, bis Gott sagte, steh auf. Warum liegst du da? Und das machen auch viele Menschen, wenn sie Probleme haben. Solange du Gott noch nicht gesehen hast, liegst du und flennst und heulst und grübelst und meditierst und fantasierst und machst alles Mögliche. Und dann sagt Gott, hör auf zu flennen. Steh auf, nimm deinen Stab und handle. Dann fängt Gott an, zu dir zu reden. Wir kapitulieren manchmal viel zu leicht und viel zu schnell vor unseren Problemen. Schau Gott an. Glaube kommt, wenn du Gott geschaut hast. Johannes auf der Insel Patmos. Der Mann tut mir leid. Er ist auch Johannes, aber ich will nicht nach Patmos. Vielleicht um der Offenbarung wegen, aber nicht, was dort vor war. Wie Offenbarungen kommen. Weißt du, du möchtest große Offenbarungen haben, aber die großen Offenbarungen kommen nur, wenn du auf Patmos gewesen bist. Und auf Patmos kommst du nur hin, wenn du im Fass getaucht bist, im Pech getaucht worden bist. Dann kommst du hin und kommst hier wie so eine klebrige Ente. Da kommst du hin, die Flügel und Federn verklebt, kannst nicht mehr fliegen. Du kommst nach Patmos. Aber weißt du das Große, bevor Johannes dort auf der Insel Patmos die Prophetie bekommen hat, bevor Gott zu ihm geredet hat, bevor Gott ihm das neue Jerusalem gezeigt hat, weißt du, was er gesehen hat? Jesus. Jesus.
Kapitel 1, 17. Er sah Jesus, Offenbarung. Er sah Jesus. Er sah das Angesicht des Herrn. Und nachdem er das Angesicht des Herrn geschaut hat, konnte er überall alle angucken. Da konnte den Antichrist sogar in die Augen gucken. Den falschen Prophet konnte in die Augen gucken. Da konnte den Drachen vom Schwanz packen. Ja. Das war für ihn kein Problem mehr, diese Widerwärtigkeit. Er konnte über den Abfall der Gemeinde schreiben, hat ihn nicht mehr ausgemacht, dann wenn sie alle den Bach runtergehen, ich bleibe. Weil er Jesus geschaut hat. Weißt du, dann machen die lieben Gotteskinder nichts mehr aus, weißt du, dass die so sind und dass die so sind und dass die anderen gar nicht so sind, wie sie sein sollen. Das macht dir alles gar nicht, das übersiehst du alles, weil du Jesus geschaut hast. Wer Jesus geschaut hat, dem sind die geistigen Augen geöffnet werden. Wenn der Teufel, der Unglaube die Augen öffnet, weißt du, das ist die Frage, wer öffnet dir die Augen? Wer hat dir die Augen geöffnet? Gut, beim Sterben drückt man die Augen zu normalerweise, habe ich gehört. So die Augen zudrücken. Aber das macht der Tod und der Teufel. Aber wer hat dir die Augen geöffnet? Im Garten Eden, Adam und Eva, hat die Schlange die Augen geöffnet. Und wenn die Schlange die Augen geöffnet hat, kriegst du die Augen nicht mehr zu. Das ist nur Probleme. Das ist nur das Negative. Das ist nur Leid. Das ist nur Probleme. Das ist nur Kämpfe. Wenn die Schlange dir die Augen geöffnet hat, da siehst du zwar auch das Schöne, aber du kannst die Augen nicht mehr zumachen. Du siehst alles. Aber wenn der Herr dir die Augen geöffnet hat, dann kannst du auch die Augen schließen. Nee, das interessiert mich nicht. Lass sie bleiben. Wenn Jesus dir die Augen geöffnet hat, dann kannst du die Augen verschließen. Und dann siehst du mit anderen Augen ganz anders. Dann siehst du mit deinen sehenden Augen die Welt ganz anders. Da siehst du die Zusammenhänge ganz anders. Du siehst die Weltgeschichte ganz anders. Du siehst deine eigene Lebensgeschichte ganz anders. Wenn du einmal dein Leben mit den Augen Gottes betrachtet hast, und das hast du, die meisten wissen das gar nicht. Leute, wir träumen alle. Und wir haben alle einen Traum gehabt. Und im Traum ist Anfang und Ende. Und viele Menschen wissen nicht, was ihr Lebenstraum ist. Schwester, du kannst uns die mittlere Heizung anschalten. Dann wissen wir, dass es warm ist. Einige klappern mit den Zähnen. Und ich kriege Angst. Nein, ich habe keine Angst vor euch. Ich habe euch lieb. Okay. Aber heute Abend, wer hat dir die Augen geöffnet? Für diese Welt. Und mit dem Sehen beginnt alles. Mit dem Sehen beginnt. Wer hat dir die Augen geöffnet? Weißt du, vielleicht dein Vater. Wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, du musst einen Beruf lernen, du musst das und du musst das und du musst das und du musst das. Und da wird dir gepaukt und gepaukt und gepaukt. Und oder die Werbeindustrie, was macht sie? Die sagt, das könntest du haben und das könntest du haben. Genauso ist, wie der Teufel operiert. Und das sollten wir haben. Weißt du, heutzutage mit so einem klapprigen Wagen zu fahren, das macht man nicht. Du brauchst was Stabiles. Und so weiter. Und dann sagt er, guck mal, die haben das und dann wird Neid geweckt und so weiter. Und der Teufel versteht uns, die Augen permanent immer wach zu halten, dass wir nicht Auge zudrücken können. Die Liebe deckt der Sünde Menge. Das ist auch so, was in der Bibel drin steht. Also da kannst du über die Sünde hinweggehen, sogar über die Sünde der Heiligen. Ich weiß nicht, ob du schon begriffen hast oder erfasst hast, dass sogar Heilige Sünden machen und Sünden begehen. Heilige. Oh ja. Und es wird in der Endzeit werden noch viel mehr heilige Sünden begehen. Und da heißt es, und die Heiligen sind alle gefallen, die Heiligen haben abgenommen. Und die Heiligen und sind trotzdem heilig. Wir denken immer, Heilige, die machen nichts, die schweben. Nee, die sind sehr plump manchmal, sehr eckig, sehr kantig, sehr aggressiv. Du hast noch nie einen Heiligen gesehen. Oh, Heilige, du musst aus der Geschichte, die können durch dick und dünn gehen, das sind Heilige. Weißt du, und das, wenn unsere Augen nicht geöffnet sind für das Göttliche, wir werden das Göttliche nie erfassen. Wir haben immer falsche Bilder, falsche Illusionen, wir folgen immer einem Fata Morgana. Wenn unsere Augen, Glaubensaugen nicht geöffnet sind, wir folgen immer einem Fata Morgana, einem Idealismus, eine Idee, aber nicht der Wirklichkeit. Der Glaube ist nicht der Unglaube und nicht der Verstand und nicht die Sinne, sondern der Glaube sieht die Wirklichkeit, die wahre Wirklichkeit, der Glaube, wie es wirklich ist, wie es wirklich ist. Der Glaube ist dieser göttliche Funke in uns, die Gabe Gottes, von oben gegeben. Der Glaube wird uns von oben gegeben. Heißt es hier, es wird gegeben und wer es fassen kann, der fasse. Inspiration, das ist Glaube, Inspiration. Es wird gegeben, von oben, von Gott, vom Thron Gottes. Glaubende, wahre Glaubende kümmern sich nicht um die vergängliche Welt. Glaubende kümmern sich auch nicht um Tatsachen. Hört mir gut zu. Ich predige jetzt ein ganz komisches Evangelium. Kümmern sich nicht um Tatsachen. Das kann sein, dass du erst beim Arzt warst und eine Diagnose bekommen hast, Krebs. Dann sagst du, na gut, Krebs. Was ist Krebs? So ein Tier, wo nach hinten krabbelt. Wo sich alles nach hinten entwickelt. Das ist Krebs. Wenn wir das Wort Krebs analysieren. Krebs geht nie vorwärts, Krebs geht immer rückwärts. Und wenn der Arzt sagt Krebs, weißt du, dann hast du etwas, was rückwärts geht. Was dich ins Grab bringt. Glaube geht immer rückwärts. Glaube geht immer rückwärts. Und das einzige Lebewesen, was Rückwärtsgang hat, ist Krebs wahrscheinlich. Hast du einen Vogel mit Rückwärtsgang gesehen? Hast du Kaninchen mit Rückwärtsgang gesehen? Nicht einmal die Schlange geht rückwärts. Nur Krebs geht rückwärts. Und alles, was wir unter Krebs verstehen, was die Menschen haben schon richtig definiert und das Wort für die deutsche Sprache geschaffen, Krebs, es geht rückwärts. Es will uns ins Grab bringen, es will uns abnehmen, uns die Hoffnung nehmen und alles rauben. Das ist, was Krebs, sag deinem Gott ab und stirb. Das ist, was Krebs ist. Aber ich sag dir, Glaube ist nach vorne schauen, nach vorne pirschen, nach vorne gehen. Und wenn der Diagnose ist Krebs, gut, das ist so, können wir nichts machen. Wir bleiben dabei. Der Arzt sieht nur, wie ein Arzt sieht. Der Professor sieht, wie ein Professor sieht. Aber wir haben Augen des Glaubens und wir sehen das Ding, wie Gott sie sieht. Und ich habe festgestellt, so viele, die Krebs hatten, die sind zum Arzt gegangen, haben sich operieren lassen, Luft kam dazu und das steuert im ganzen Körper. Kann sich bedanken. Und manche, die im Krankenhaus waren, die Krankenhaus soll es sein, dass die Kranken gesund werden, dort kommen sie kränker raus, als wie sie reingekommen sind. Tatsache. Nicht gegen Krankenhäuser und nicht gegen diese Situation. Ich danke Gott, dass wir Ärzte haben. Aber die meisten Menschen vergöttern die Ärzte und meinen, das sind die Götter unserer Zeit, die Experten. Wir sind zu stark expertengläubig. Wir sollten gottgläubig werden und nicht expertengläubig. Unglaube glaubt immer an Experten. Unglaube glaubt immer an Experten. Und der wahre Gläubige glaubt an den lebendigen Gott. Gott kann's. Und was haben die Alten geglaubt? Gott kann Abram aus diesen Steinen Kinder aufwecken. Gott kann's, wenn er will. Gott kann's. Und Glaube sagt immer, egal was passiert, Gott kann's. Gott kann's. Lass uns zusammen sagen, Gott kann's. Gott kann's. Gott kann es. Gott kann es. Und das ist, was der Glaube sagt. Gott kann aus dieser verfahrenen Situation meines Lebens noch was Wunderbares draus machen. Aus diesem Klumpen Dreck kann er ein wunderbares Wesen schaffen, so wie mich er gemacht hat. Aus dem Lebensstoffen dieser Erde. Gott kann es. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und Gott nimmt immer Momente. Der Glaube setzt erst ein, wenn der Unglaube ausgereift ist. Der Glaube setzt ein, wenn der Unglaube ausgereift ist. Sarah. Das alte Omerchen. 90 Jahre alt, soll schwanger werden. Stell mal sowas vor, wenn das da heute einem Mediziner erzählst. Ist genauso schlimm, als wie Jungfrauengeburt zu glauben. Nicht möglich, geht nicht, passiert nicht. Eine Oma mit 90 Jahren, dass sie noch schwanger wird. Nee, nicht einmal Leihmutter kann sie werden mehr. Gar nichts mehr. Jetzt soll eine Mutter mit 90 schwanger werden. Der Vater ist 100. Naja gut, beim Mann kann es noch gehen. Aber der Frau. Also ich habe kein Problem an den Mann zu glauben, aber ich habe Probleme an die Frau zu glauben. Das bei der Frau funktioniert. Und genau das ist es. Abraham muss festhalten. Einer muss wenigstens festhalten. Wenn die Frau das nicht kann, muss der Mann es festhalten. Es wird gehen. Deshalb hat Gott 2 und 2 geschaffen. Und zusammengewunden. Also Abi. Oder wie die Sarah dazu ihrem Mann das gesagt hat. Abi oder Abba oder so. Du, wir halten durch. Bei mir geht's nicht mehr. Aber weißt du, du musst glauben. Du musst glauben. Der arme Kerl. Du musst glauben. Es muss gehen. Der Herr wird uns helfen. Der Herr hat versprochen. Und weißt du, was der Unglaube macht? Der Unglaube greift immer zur Nachhilfe für irgendeine offene Tür. Wir nehmen die Hager, die kann's machen, ist noch junges Mädel. Und weißt du, es gibt so Gesetze in unserem Land, kulturbedingt und so weiter. Die Hager, die soll schwanger werden und das werde ich dann als Kind adoptieren, das wird mein Kind sein und so weiter. Aber das macht man mit der Hager. Aber das war nicht Gottes Absicht. Das war Zweifel. Der Unglaube ist immer, dass wir Gott nachhelfen. Weißt du, der Glaube, wenn der Glaube in Aktion tritt, was da passiert, du baust dem Herrn einen Altar. Du brauchst keine Nachhilfe. Du blockierst Gott, du verhinderst Gott, du machst Gott noch unmöglich, damit noch überhaupt was passieren kann. Der wahre Glaube legt Gott Steine in den Weg, damit ja nichts passiert. Was macht Elia? Er baut dem Herrn einen Altar. und baut den Altar so, wie Gott es haben will. So, okay, alles in Ordnung. Und dann gießt er auf das Opfer Wasser, damit nicht da so ein Atheist kommt oder so Bibelkritiker kommt und er sagt, wissen Sie, das Holz, es war so heiß, die Steine waren so heiß, die haben sich von selbst entzündet. Damit es keine Ausrede gibt, das hätte sich von selbst entzündet. Wasser noch, und zwar so viel Wasser, dass das alles geschwommen ist. Praktisch, ja, einen See hat er angelegt, damit es unmöglich ist, dass es irgendwie auf natürliche Art und Weise geschieht. Das ist Glaube. Glaube nimmt alles, klammert alles aus, Glaube schließt alles aus, damit es nicht auf natürliche Art und Weise geschehen kann, damit man sagen kann, na ja gut, wir haben uns so angestrengt, ja, wir haben so proklamiert und wir haben so gebetet und so gekämpft und wir sind so gestanden. Vergiss das alles, alles Schmarrn. Gnade ist es. Und dann Wasser in den Teich gießen und dann ein Gebet von 54 Worten. Kam die Flamme und sogar die Steine und das Wasser wurde aufgeleckt. Alles wurde aufgeleckt. Nicht Gott nachhelfen. Hör auf, diesen Quatsch Gott nachzuhelfen. Wir tun etwas für unsere Gesundheit. Wir tun etwas für unseren Segen. Leg noch Hindernisse in den Weg, damit es ja nicht passiert, damit Gott was zu tun hat. Sonst hat er gar nichts zu tun. Wird er arbeitslos sein. Du musst, und das hat Elia getan. Aber wir haben ein Problem. Der im Glauben lebt, der ist happy alle Tage. Der ist fröhlich. Der zieht fröhlich seine Straße weiter. Der glaubt, Gott wird es tun. Und bei Gott ist alles möglich. Und dann passiert's. Mit 100 Jahre wird Opa. Ich weiß, wie furchtbar ist es, Opa zu sein. Ich bin ja 56. Wow. Meine Enkel. Da musst du erst alles ganz hochräumen, damit sie nirgendwo hinkommen. Und wenn du dann hochgeräumt hast, Opa da, Opa hier, Opa da, Oma hier. Oh, dann beten wir. Lieber Heiland, lass die Eltern kommen. Bring sie von irgendwo her. Und das ist dann wenn es an der Tür klingelt, das ist der erlösende Klang. Wir lieben unsere Enkel. Wir lieben unsere Enkel. Wir haben 7 davon. Stell dir vor, du hast 20 oder noch mehr und alles so klein. Und jetzt, Abraham, Papi, ich will Hopper Reiter machen mit dir. Und er kann sich kaum mehr bewegen. Der wird jung. Weißt du, wenn Gott uns bis im Alter getragen hat und jetzt kommt so ein Isaac, da werden wir jung. Und Glaube macht uns jung. Wenn wir dann empfangen, wir werden frisch, wir werden fröhlich, wir werden, ja, noch einmal Vater werden. Mit 100. Stell dir mal sowas vor. Glaube. Glaube sprengt unseren Horizont. Sprengt unsere Begrenzungen. Wir überleben uns selbst durch den Glauben. Und das ist, dass wir uns selbst überleben. Gott will das zulassen in unserem Leben. Glaube ist etwas, was vom Kopf her bestimmt wird. Also ich meine, vom Haupt her, von Jesus her bestimmt wird. Wir sind ja Glieder am Leib Jesu Christi und er ist das Haupt. Und wir sollten einfach nur die Impulse Gottes aufgreifen und das tun, was er uns sagt. Und wir kümmern uns nicht, meine Hand kümmert sich nicht, was jetzt passiert. Die wird vom Kopf dirigiert. Und so, wir werden vom Haupt von Jesus Christus von Gott aus dirigiert. Glaube fragt immer, was will Gott? Was würde Gott tun? Ich mache das alles, was Gott will. Ich lebe so, wie Gott will. Unglaube ist das Werk Satans. Es ist Verblendung, Verdrehung und Verzerrung und so weiter. Aber alles, was Wort Gottes sagt, ich will das mal probieren. Testen, ob das funktioniert. Gottes Wort ist in nichts aufgehängt. Ist auch wichtig, der Glaube, der hängt eigentlich in nichts. Der Glaube braucht keine Erklärung. Der Glaube braucht keinen Kommentar. Der Glaube braucht kein Gesetz. Glaube ist Gnade ohne Grund. So, ich glaube, Herr. Halleluja, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, Herr. Der Glaubende interessiert sich nur, hat es Gott gesagt? Ist es von Gott? Wenn ja, dann wollen wir alles haben. Der Glaube. Und jetzt könnte ich noch ein Stückchen weitergehen, aber ich will das ganz schnell abhaken. Weißt du, der Glaube, der prüft das ganz schnell. Wenn jemand zu dir kommt und da hast du so ein Barometer in dir, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott, das lass es bleiben. Deshalb lass 2 oder 3 Weissagen und die anderen richten. Ist ja für die Gemeinde. So, da kommt eine Botschaft, kann sagen, das kann ich annehmen, das kann ich nicht annehmen. Und das alles Gläubige. Weltmenschen, die keinen Glauben haben, können nicht richten. Weltmenschen, die keinen Glauben haben, können nicht beurteilen, ist das von Gott, ist das nicht von Gott. Nur die, die Gott gesehen haben, die Stimme des guten Hirten kennen, die wissen, war das eine Stimme Gottes oder war das die Stimme von unten? Oder Menschenstimme oder welche Stimme das war? Der Glaube der Gott geschaut hat, also der Mensch, der Gott geschaut hat, der kann die Sache beurteilen und urteilt immer richtig und immer recht und immer so, dass alle Seiten zufrieden sind. Unglaube macht alles genau das Gleiche wahrscheinlich, was der Glaubende auch macht, nur ohne Jesus. Das ist Unglaube. Unglaube ist zum Beispiel, es sind die Söhne von Skephas. Satan, fahr aus im Namen Jesu, den Paulus predigt. Und müsst aufpassen, wenn ihr mit Leuten zusammenkommt, die mit Kranken die Hände auflegen, genauso wie wir. Oder sogar in Sprachen noch beten, genauso wie wir auch. Aber wenn sie das nicht im Namen Jesu machen, ist alles Menschenwerk, ist nicht im Glauben. Ist das von Jesus? Glaube fragt sich immer, ist das von Jesus? Verherrlicht das Jesus? Gibt es Jesus die Ehre? Oder gibt es Bruno Gröning? Oder Hermann Lauster? Oder Wilhelm Branham? Oder weiß ich, wem gibt es die Ehre? Wen verherrlicht es? Ich möchte nur für Jesus da sein und sonst für niemand. Amen? Nur für Jesus. Und für kein Hinz und Kunz und Müller und Meier. Auch nicht für Herrn Matutis. Ich möchte für Jesus da sein. Für Jesus. Und lasst uns alle Herren rausschmeißen. Entmisten. Die gehören alle irgendwo ins Antiquariat. Und nur Jesus. Halleluja, nur Jesus. Auch alle Heiligen. Die ganze Galerie. Ob es Franz oder Bernhard ist oder wie die alle Heiligen heißen. Die gehören auch alles in den Antiquariat. Sind gute Menschen gewesen. Sie haben Gott gedient in ihrer Zeit. Aber ihre Zeit ist abgelaufen. Und der übrig bleibt, ist Jesus. Der Glaube klammert sich immer an Jesus. Der Glaube sieht immer Jesus. Der Glaube proklamiert immer Jesus. Der Glaube bekennt sich immer zu Jesus. Und wenn du dich zu Jesus bekennst und Jesus proklamierst und Jesus groß machst, du kommst schon auf den richtigen Weg, früher oder später. Du kommst es. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und wir sollten heute Abend wirklich fragen, meint es wirklich Gott? Hat Gott es so gesagt? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und so weiter? Glaube wartet auf die Stunde Gottes. Noch schnell. Glaube wartet auf die Stunde Gottes. Übereilt nichts und so weiter. Lässt sich auch nicht bedrängen und sich nicht drängen. Denk an Abraham. Kann sogar 100 Jahre warten, wenn es sein muss. Glaube ist Gnade. Das ist Glaube. Und Glaube hat keine Furcht. 1. Johannes 4,18. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die perfekte Liebe gibt den perfekten Frieden. Der Glaube geht. Ohne zu wissen, wo es lang geht, der geht, lässt sich führen von Gott. Und er weiß, ich werde richtig geführt, ich werde richtig versorgt, ich werde richtig geleitet, komme nicht in die Irre. Manchmal denkt man, das ist alles unlogisch, was Gott macht oder was mit mir passiert. Glaube hat nichts mit logisch und Logik zu tun. Glaube ist das Unlogischste, was es manchmal gibt. Verstehst du, jetzt gehen wir ins gelobte Land. Israeliten ausgefahren, oh Halleluja, 3 Tage, wir nehmen nicht mehr Ration, Versorgung mit. Und dann geht's hinab nach Sinai. Dort hat Moses ein Appointment, ein Treffen, eine Verabredung mit Gott. Geht's alles rund. Moses, wenn ich die Sterne angucke, wir gehen in der falsche Richtung, wir gehen nicht in den Norden, wir gehen in den Süden. Ja, Gott führt uns zum Äquator. Wir denken, es geht in die falsche Richtung, aber bei Gott geht es nie in die falsche Richtung. Glaubst du das? Kannst du Amen sagen? Bei Gott geht es nie in die falsche Richtung. Und der Glaube weiß, wenn ich Gott folge, wenn es aussieht, ich gehe Richtung Süden, es geht immer in die richtige Richtung. Ich komme wieder von dort unten hoch, ich muss das alles mitnehmen. Ich muss ganz Sinai umsingeln, ich muss wissen, wo ich überall gewesen bin. So Gott erlaubt, dass wir Dinge geführt werden, die wir nicht verstehen. Und so, Gott handelt also nicht nach unserer Art und Weise, sondern nach seiner Art und Weise. In Hebräer 11, wir haben letzte Woche oder am Sonntag gehabt, Glauben hat etwas mit was Besserem zu tun. Sie glaubten im Alten Testament an ein besseres Land, an einen besseren Reichtum als das, was hier auf dieser Erde zu haben war, an eine bessere Stadt und so weiter. Glaube streckt sich immer nach dem Besseren aus. Und das Beste ist, Herr, wenn ich dich habe. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich habe, und das ist, was der Glaube will, er will Gott haben. Kriege ich Gott? Kriege ich hier am Leopoldplatz in der neuen Nazareth-Kirche ein Appointment mit Gott? Kann ich da eine Audienz mit Gott bekommen? Kann ich das? Glaube ist diese Offenbarung, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Und zwar der Glaube hält sich an die Offenbarung, an die Inspiration, an die Erscheinung des Ewigen. Glaube baut auf eine bessere Grundlage, auf bessere Zusagen und so weiter. Glaube sieht die Dinge, wie Gott sie sieht. Der Glaube hält sich an das Vollbrachte. Nicht, ich muss noch was tun. Geschwister, und das ist, was Glaube ist. Gesetz. Du musst. Nicht die Ehe brechen, nicht lügen, nicht stehlen, nicht das und nicht das. Aber der Glaube, es ist getan. Es ist vollbracht. Und du lebst aus der Fülle. Du lebst aus der Gnade. Du lebst aus fertigen Werken Gottes. Alles schon fertig. Der Tisch gedeckt. Ich muss nur kommen, mich hinsetzen und essen. In der Bibel heißt es, trachtet nach dem, was droben ist. Das ist Glaube. Nach oben schauen. Haben die sauber gestrichen? Das Licht heute streikt. Trachten nach dem Reich Gottes. Zuerst. Trachtet, das ist, was der Glaube macht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Herr, egal ob ich krank oder gesund bin, heile mich oder auch nicht, ich werde dir dienen. Und wenn du anfängst, so zu beten im Glauben, nicht im Unglauben, im Unglauben würde ich sagen, Herr, heile mich, dann werde ich dir dienen. Wenn du sagst, Gott, heile mich und so weiter, dann werde ich dir dienen, das ist nicht der Sinn der Sache. Herr, ist es egal, ob ich gesund bin oder krank, ich diene dir. Herr, ob ich habe oder nicht habe, ich gebe es dir, auch wenn ich mein Konto überziehe. Herr, und ich preise dich, ob ich mich schlecht fühle oder nicht schlecht fühle, egal wie ich mich fühle, ich preise und ich winke dir. Und meistens, wenn du, der Körper sagt, kannst nicht, weißt du, die steife Hand und so weiter. Ach, dann helfe ich halt nach. Dann nehme ich die andere Hand und dann mache ich, dann winke ich dem Herrn und sag, Herr, guck mal. Und ich will sehen, wenn du dich überwindest, Herr, hilf mir. Ich glaube, Herr, ich liebe dich, aber hilf mir meinem Unglauben. Und wenn es nicht anders geht, dann nimmst du deine Schwester, deinen Bruder und sagst, Geschwister, steht mir, ich muss dem Herrn winken, den Herrn preisen, unterstützt mich. Moses wurde unterstützt von Hur und Kaleb. Wurde unterstützt. So unterstützt mich. Dann können die, der eine winkt an der Hand und der andere winkt mit der Hand. Und du winkst dem Herrn und preist dem Herrn. Wir müssen einfach sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge Gottes. Das ist zum Berge Gottes. Lasst uns alles zurücklassen. Glaube lässt alles zurück. Ich will Jesus gewinnen. Ich will Jesus schauen. Ich will Jesus erleben. Ich will Jesus erfahren. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. An Gott denken. Und das ist, was Gott unheimlich will. Gott will, dass er nicht vergessen wird. Wenn ihr in das gelobte Land hineinkommt, müsst nur eines tun. Vergisst mich nicht. Und das ist alles, was Gott will. Das fängt der Glaube an. Gott nicht vergessen. Gott an erster Stelle stellen. Glaube stellt Gott an erster Stelle. Unglaube stellt die Probleme an erster Stelle. Und wir Deutsche sind so kritisches Denken gelehrt worden. Kritisch. Alles in Frage stellen. Heute Abend beim Gebet am Anfang. Mach aus deinem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. So spricht der Herr. Aus deinem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Nicht, soll das möglich sein? Ist es für mich? Kann ich das heute im 21. Jahrhundert akzeptieren? Du kannst alles akzeptieren. Der Mensch bleibt Mensch. Probleme bleiben Probleme. Und Gott bleibt Gott. Amen. Lass uns aufstehen. Gott bleibt Gott. Und der Glaube sieht Gott. Und der Glaube sieht nicht die Umstände. Und heute Abend, wenn du im Tal des Unglaubens noch bist, Gott will dich rausholen. Weißt du, im Unglauben geht's immer runter. Im Glauben geht's immer auf. Und heute Abend, ich möchte, dass du aus dem Tal des Unglaubens herauskommst. Hilf, Herr, ich glaube mit meinem Kopf, mit meinem Gefühl, mit meinen fünf Sinnen. Ich glaube. Aber Herr, das ist ein Problem der Unglauben. Nimm den Unglauben weg aus meinem Leben. Entferne den Unglauben und hilf, dass ich den Unglauben überspringe, was es auch immer heißt, der Unglaube. Herr, ich will den Unglauben überwinden. Streck dich zu Gott aus, wenn du heute Abend Glauben haben möchtest. Der Herr sagt, ich will geben, die bitten und die sollen auffahren wie Adler, die auf den Herrn harren. Und heute Abend, frag dein Herz, Herz, was wünschst du dir? Und gib dem Herzen deinen Stoß heute Abend und empfange jetzt heute Abend vom Herrn etwas in deinem Leben, das dein Leben verändert. Vater, ich danke dir für die lieben Geschwister hier, die jetzt hier im Tal des Unglaubens noch irgendwo sich bewegen und der Unglaube sie einhüllt und einlullt und gefangen nimmt und dass sie sagen, es kann nicht gehen heute in diesem 21. Jahrhundert, unmöglich. Aber Herr, bei dir ist alles möglich. Lass uns zusammen sagen, bei Gott sind alle Dinge möglich. Noch einmal. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Sag jetzt über dein Problem. Problem. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Nenn dein Problem mit Namen vor Gott. Und sagt, bei Gott ist es möglich, dass es anders wird. Gott kann das Blatt wenden. Gott kann die Dinge verändern in meinem Leben. Gott kann es. Gott kann es und proklamiert den Sieg Jesu. Wir leben vom Sieg her, nicht von den äußeren Umständen, nicht von unserer Situation. Wir leben aus der Situation Gottes. Ich will sterben, ich will Gott sehen heute Abend. Und wenn ich Gott geschaut habe, dann vergehe ich. Dann schmelze ich wie Eis. Dann löse ich mich auf wie ein Wassertropfen. Wenn die Sonne scheint, vertrockne ich. Und dann kommt das Wahre aus meinem Leben heraus. Gott kommt heraus. Ich will dich sehen, Jesus. Ich will dich sehen. Lass uns Jesus heute Abend schauen. Halleluja, Halleluja. Und du kannst Jesus sehen, wenn du reines Herz hast. Die, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Wenn du keine anderen Motive in deinem Herzen hast, Herr, ich will dich schauen. Wenn du dir nichts anderes mehr wünschst, Gott, ich will nur dich schauen. Egal, was deine Familie sagt, egal, was die Menschen sagen, egal, was die Situation sagt, was die Bank sagt, was das Gesetz sagt, Herr, ich will dich sehen. Herr, ich will dich sehen. Reines Herzens, wenn wir sind. Reine Motive. Nicht, damit ich ein Missionar werde, damit ich hier Berlin evangelisieren kann, damit ich meine Familie zum Herrn führen kann. Nein, Herr, ich will dich sehen und dann führe ich meine Familie zu dir. Herr, wenn ich dich geschaut habe, dann diene ich dir. Dann kriegt die Welt mit mir Probleme und ich kriege mit der Welt Probleme, wenn ich dich geschaut habe. Herr, dann bin ich ein anderer Mensch. Dann bin ich nicht mehr derselbe. Dann bin ich einer mit Hoffnung. Halleluja, Halleluja. Ich will Jesus sehen. Halleluja. Hab Verlangen nach Jesus. Hab eine Sehnsucht nach Jesus. Die Welt hasst Jesus. Die Welt mag Jesus nicht. Aber du magst ihn. Herr, ich liebe dich. Sag Jesus, dass du ihn liebst. Sag, dass du ihn liebst. Dass er dein Herr ist. Er bedeutet Leben, Kraft, Herrlichkeit. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Erkenntnis, zum Heil, zur Heiligung. Zur Heilung. Halleluja, du willst Jesus haben, dann kommt Gesundheit in dein Leben. Du willst Jesus haben, dann kommt Reichtum und Wohlbefinden in deine Seele. Oh Gott, wenn wir dich haben, wenn wir Jesus haben. Halleluja. Bist du weit weg von Jesus? Komm zu ihm heute Abend. Begegne ihm heute Abend. Praise Gott. Irgendjemand sollte Gott heute Abend begegnen. Ich wünsche es mir. Du hast Gottes Wort gehört. Glaube ist erfassbar. Glaube ist erfassbar. Oh, deine inneren Augen sollen geöffnet werden jetzt. Gott will deine Augen öffnen. Du warst lang genug in der Blindheit. Bist lang genug in der Irre gewesen. Bist lang genug in der Grube gelegen. Gefängnis gefangen genommen. Aber der Herr will jetzt deine Augen öffnen. Irgendjemand besonders. Du bist blind geworden und der Herr macht dich sehen, wie Schuppen fällt es von deinen Augen. Wie Schuppen fällt es von deinen Augen. Halleluja. Und du siehst plötzlich die andere Wirklichkeit. Plötzlich siehst du wie Saul von Tarsus Jesus und erkennst ihn und beweist den Menschen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und du brauchst diese Erfahrung von 3 Tagen. Diese nächsten Tage sind wichtig für dich. Ich lade dich ein in die Gottesdienste. Aber heute Abend, Gott will dir deine Augen öffnen. Du bist ein Saul von Tarsus. Oh, Saul von Tarsus, Gott will dir begegnen heute Abend. Schau nicht auf deine Situation, verzweifle nicht. Je mehr du auf deine Situation starrst, desto mehr hypnotisiert dich der Unglaube, die Schlange, der Teufel. Und hör auf, dich vom Satan hypnotisieren zu lassen. Komm raus, durchbrich diesen Teufelskreis. Schau weg und schau auf Jesus. Lasst uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, das ist Glaube. Glaube ist nicht katholisch, evangelisch. Glaube ist nicht irgendeine Konfession oder eine Erfahrung, ein Bekenntnis. Es ist nur wegsehen und aufsehen auf Jesus, das ist Glaube. Es ist eine Erfahrung des Augens, des Herzens, der Seele, des Geistes. Du willst dich bekehren, dich neu Gott ausliefern. Und wenn jemand da ist, der sich Gott ausliefern möchte, komm nach vorne. Wenn du sagst, Gott, ich will mein Leben dir geben. Ich will sehend werden, ich bin blind, bin ein Pharisäer, ich laufe nur frommen Sprüchen nach. Ich will Jesus nachfolgen. Heute Abend, du möchtest Jesus nachfolgen. Du läufst Menschen nach. Egal wer es ist, fang an Jesus nachzufolgen heute Abend. Und du wirst die Wahrheit erkennen, du wirst inne werden. Sagt uns die Bibel, ob die Lehre von Gott ist oder nicht. Wenn du zu Jesus kommst, solange du nicht bei Jesus gekommen bist, wirst du nichts verstehen vom Glauben. Du wirst nur im Unglauben sein. Der Herr ruft dich. Irgendjemand, Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Du möchtest Gott wieder begegnen. Oder noch einmal neu begegnen deinem Gott. Du brauchst eine Patmos-Erfahrung, dass du Jesus siehst. Du stehst vor einem Berg von Entscheidungen, vor einem Berg von Problemen. Du brauchst Glauben. Glaube ist erfassbar. Als Johannes Jesus sah, verblasste alles. Der Mensch muss sterben, wenn er Gott sieht. Du hörst Mensch zu sein auf. Du hörst auf, Mann oder Frau zu sein, wenn du Gott geschaut hast. Du fängst an zu leben in neuen Dimensionen, wenn du Gott geschaut hast. Und du brauchst diese neue Sicht. Die Offenbarung brauchst du.